Wisst ihr, was der erfolgreichste Film aller Zeiten ist? Spontan dachte ich sofort an Titanic, aber der ist tatsächlich nur auf dem 3. Platz. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 3 Milliarden US-Dollar ist Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten. 12 Jahre nach seinem Erscheinen. Er liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Comic-Verfilmung Avengers Endgame. Als Währung wird US-Dollar angegeben, dabei ist die USA mit Kanada gar nicht der umsatzstärkste Markt, mit ca. 4,5 Milliarden Dollar. Es ist China mit knapp 7 Milliarden. Deutschland liegt bei ca. 0,4 Milliarden. Warum erzähle ich das? Die unfassbar großen Zahlen, der ganze Kosmos Kino ist heutzutage so groß, so riesig und unglaublich weit weg von der Zeit, aus der unsere heutigen Gäste erzählen. Für diese Folge drehen wir die Uhr ein paar Jahrzehnte zurück. Mein Name ist Maja Wemhoff, ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren und war dann für meine Ausbildung in Dortmund und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und hier möchte ich auch bleiben. Deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute: Kino. Meine beiden Gäste, Gerd Sieverding und Andreas Dobelmann, nehmen uns heute mit auf einen Exkurs durch 120 Jahre analoge Kinotechnik. Beide sind aktive Mitglieder im Verein Kinotechnischer Sammlung Dr. Heinz Dobelmann. Den Namen Heinz Dobelmann werdet ihr gleich öfter hören, daher stelle ich ihn euch eben kurz vor. Dr. Heinz Dobelmann war Hals-Nasen-Ohrenarzt und wohnte mit seiner Familie ab 1975 in Löningen. Seit Beginn der 80er Jahre sammelte er Filmprojektoren, hauptsächlich aus der Zeit von 1910 bis 1960. Keller, Flur, Wohnzimmer, überall bei ihm zu Hause standen alte Filmprojektoren. Und weil der Platz irgendwann nicht mehr reichte und er sich mit der Gemeinde nicht auf passende Räumlichkeiten für ein Gebäude einigen konnte, baute er selbst eine Hütte im Garten und einen großen Lagerraum. Auf diese Sammlung baut die heute zu bestaunende Sammlung auf. Und damit sind wir auch schon direkt in dieser Folge. Wir sitzen hier im Kinomuseum in Löningen. Und für alle, die das nicht kennen, erklär doch mal gerne, was das hier überhaupt ist.
Ja, vielleicht kann ich damit einmal anfangen. Es wird diese Sammlung, die wir hier der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wird zurzeit noch so als Museum genannt, obwohl das nicht ganz richtig ist. Es ist eine Sammlung. Eine Sammlung, die ein privater Sammler zusammengestellt hat und die wir in dieser Komplexität als Verein übernommen haben. Und der Sammler war eben unser Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Heinz Dobelmann, der Vater von meinem Mitstreiter hier, Andreas oder Andi Dobelmann. Und diese Sammlung, die er zusammengestellt hat, haben wir nun als wertvolle Kultureinrichtung betrachtet und haben sie hier der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Seit wann wird das hier ungefähr angeboten?
Ja, hier seit 2013 haben wir diese öffentliche Ausstellung zur Verfügung, aber diese Sammlung gibt es ja schon seit 20, 30 Jahren.
Nicht? Ja.
Angefangen hat, das kannst du vielleicht also besser erzählen.
Zu sammeln hat mein Vater, das war Dr. Dobelmann, war mein Vater, wie gesagt, ab 1982 mit so einem kleinen Schmalfilmprojektor, mit 16mm Projektoren. Und das ist dann irgendwann mal zu sowas Großem ausgeartet. Mhm. Aber das ist eine lange Geschichte. Also seitdem besteht das. Und richtig so, dass wir das museal betrachten, es geht so in den 90er Jahren ging das los, dass er das dann wirklich dann als großes Hobby angesehen hatte und da noch sein eigenes Kino gebaut hatte im Keller und dann auch eine kleine Halle im Garten gesetzt hatte. Und da haben wir dann unser eigenes Museum privat dann betrieben damals.
Wow. Weil, also ich kenne das ja wohl, dass Menschen Briefmarken sammeln oder irgendwas Vergleichbares. Wir sitzen hier zwischen diesen riesigen Maschinen. Das ist ja schon was anderes. Hatte er eine persönliche Leidenschaft für diese Geräte oder für dieses Thema generell Kino?
Ja, er lief Zeit seines Lebens immer mit einem Fotoapparat durch die Gegend. Also kennt man ihn eigentlich nur, wenn er außer Haus war. Er war auch unser Hausfotograf früher. Und dann hat er sich in der Schule zum Schulvorführer hochgearbeitet und diese kleinen 16mm Projektoren hat er eigentlich nur aus diesem Grunde wieder gesammelt, weil er das als Schüler so interessant fand. Und dann ist er irgendwie doch zu den großen Geräten gekommen, weil das erste große Gerät ist auch auf ganz kuriose Art und Weise, also das erste Kinogerät, weil unsere hiesige Kinobesitzerin damals noch die alten Geräte wieder restauriert haben wollte. Und dann war mein Vater die Anlaufstation. Und als kleines Dankeschön hat er dann einen von diesen Projektoren behalten dürfen. Und das war dann so der Anstoß, um für den großen Maschinen weiterzumachen.
Aber Andreas, er war ja eigentlich ein Freak, nicht? Ein Technikfreak.
Ja.
Nicht? Das kann man ja hier sehen an dieser Sammlung. Er hat sich ja wohl für alles interessiert, was technisch war. Nicht? Das war Waffen war es, das waren Uhren. Siehste,
geflogen ist er auch.
Und,
er hat mit der Zahnarztausrüstung angefangen zu sammeln.
Und so, und deswegen kann man wohl sagen, er war eben ein Freak. Und ja, so habt ihr es ja auch immer erzählt. Und eine Begegnung auf dem Amsterdamer Flohmarkt mit einem Gerät, wie er es in der Schule immer bedient hat, hat ihn dazu gebracht, anfangen zu sammeln. Und zwar in ganz Europa. Das muss man einfach sehen. In Europa, in Dänemark, war er in Holland, in der DDR. Damals gab es ja, war die DDR, wo die Geräte herkommen. Und hat in ganz Europa gesammelt. Und das war ja die Zeit. Ja, also, was wir vielleicht noch mal einmal erklären müssen, diese Sammlung, das Besondere an dieser Sammlung sind nicht, sagen wir mal, so einzelne Geräte, sondern das ist die Gesamtheit der Zusammenstellung. Man kann sagen, was wir hier haben, ist die gesamte Periode der analogen kinotechnischen Projektionstechnik, die 1895 gestartet ist mit den Finnern Skarnowski zum Beispiel oder den Franzosen Lumières und die dann mit dem Fernsehtechnik oder anderen Datenträgern nachher ausgelaufen ist. Und heute haben wir nur digitale Projektionstechnik. Deswegen kann man sagen, 125 Jahre analoge Projektionstechnik ist hier als kulturhistorischer Zeitraum zusammengeführt worden. Und das ist eine Leistung von dem Dr. Dohlmann.
Wow. Wo kommen die Geräte denn alle her?
Sehr viel aus den Niederlanden. Da ging es erstmal los, weil er da erstmal die ersten Kontakte geknüpft hatte. Dann sind wir sehr viel hier aus Deutschland natürlich. Und wir haben sehr viele Kurztouren gemacht und dann in irgendein Dorf gekommen. Da war mal ein Kino. Lass uns mal anhalten. Ob da einer ist? Ja, ist einer da? Habt ihr noch Sachen da? Ja, kann man die mitnehmen? Ja, und dann wurden die teilweise sofort eingepackt in unser Auto und dann mussten wir mit den ganzen Sachen total überladen und total dicht bei so einem kleinen Golf 2 teilweise dann durch die Gegend kutschieren. Also das war schon Abenteuerurlaub als Jugendlicher damals. Ja.
Also nicht eBay-Kleinanzeigen und Let's Go, sondern wirklich zu den Kinos gefahren und
nein, das war vor der Zeit. Und das war noch rein analog. Damals gab es auch noch Briefe. Heutzutage ist das...
Ja, wow, das stelle ich mir sehr aufregend vor.
Ja, also die Digitalisierung war gerade in den Anfangsschuhen, die hat er gerade in seiner Praxis eingezogen dann. Und da war er nicht so unbedingt glücklich drüber.
Und das zweite Besondere an der Sammlung ist, dass jedes Gerät funktionstüchtig ist. Das war nämlich auch Dr. Dobelmann, der sich um jedes Gerät technisch kümmerte und es instand setzte. Man kann also sagen, jedes Gerät, was man hier sieht, ist im Zweifelsfall als Projektor noch funktionstüchtig. Und das ist das, was man auch nicht mehr überall findet. Und das Dritte wollte ich nochmal sagen, er war durchaus auch filmbegeistert, wenn ich euch richtig verstanden habe. Zum Beispiel Stan und Oliver, Dick und Doof, das waren ja seine Lieblingsfilme. Und die hat er ja auch zu Hause gezeigt. Zu Hause hat er ja sich im Keller ein Kino eingerichtet. Und das nannte er ja KKK, kleines Kellerkino. Und da hat er Filme vorgeführt und eigentlich kannte ganz Lüning ihn und ich glaube auch über Lüning hinaus. Und hat er da eben mit 35mm Projektoren alte Stan und Oliver Filme gezeigt.
Ja, das ging dann nachher noch so weit. Mein Vater kam vom Bauernhof, dann hat er die Scheune von meinem Großvater umgebaut in ein Hochregallager und dort wurde dann alles so eingelagert, was er nicht so zu Hause brauchte und auch ein großer Teil der Filme, weil wir hatten über 3000 Filme oder irgendwie sowas, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
Ich wollte gerade fragen, gibt es quasi hier auch für jeden Projektor dann Filme, die man abspielen könnte?
Wir haben mehr als genug Filmmaterial, ja.
Also es ist immer, diese Projektoren waren immer 35mm und das ist ja genormt und das heißt also, jeder Film passt auf jeden Projektor.
Ah, alles klar.
Bis auf den Melchior-Projektor. Bei dem stimmt das nicht, was wir gesagt haben. Ne?
Doch? Doch, ja, der hat eine andere Projektionstechnik. Die Filmformate sind auch dieselben.
Auch 35?
Ja. Auch 35, ja.
Okay. Ist es denn so, also die Sammlung ist damit quasi abgeschlossen? Es wird heutzutage von Ihnen auch nicht mehr weitergesammelt oder wird ab und zu nochmal gestöbert?
Doch, wir sammeln. Nach wie vor. Es werden uns jetzt mittlerweile, nachdem wir einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, bekommen wir auch Angebote, dass man so Zusatzgeräte und auch andere Geräte, die zur Projektionstechnik dazugehören, uns anbietet. Und da sammeln wir doch. Und unser Ziel ist auch, uns in Richtung Museum weiterzuentwickeln. Genau das, wofür man uns jetzt schon hält, dass wir uns dort verstärken. Das heißt also auch sammeln, um die Erforschung der Historie zu kümmern und so weiter. Das wollen wir noch umsetzen.
Wird dann hier ab und zu auch mal ein Film gezeigt?
Ja, wir zeigen auch Filme. Und zwar haben wir ja eine Öffnungszeiten hier und heute ist auch wieder so ein Tag, wo dreimal in der Woche öffnen wir hier diese Sammlung für die Öffentlichkeit. Muss aber sagen, so Laufpublikum haben wir eigentlich ganz wenig. Was wir haben, sind Leute, die sich anmelden, um mal was Besonderes zu erleben. Und das Besondere ist einfach eine Führung. Dann erklären wir das, was hier stattfindet und was besonders ist. Und in diesem Zusammenhang zeigen wir dann auch mal einen Film, eine Wochenschau. Es gibt da ganz, ganz interessante Möglichkeiten. Und was man hier eben auch kann, ist, man kann hier auch feiern. Haben auch ein Catering, das hier funktioniert. Und das nutzen auch sehr viele. Und wenn also Firmen feiern, also Abteilungsfeiern oder auch Geburtstagsfeiern, finden hier sehr oft statt. Einfach in dem Rahmen, einfach das Ambiente hier, dann B, dass wir eine Führung machen und dort eben den Gästen das einmal so erklären. Und das empfinden sie als eben besonders.
Mein Lieblingsfilm ist übrigens Täglich grüßt das Murmeltier. Den habe ich nicht im Kino geschaut. Generell kann ich heutzutage aber quasi jederzeit ins Kino gehen und es kommen auch massenhaft Kinos nach. Und während ich da noch an Aufführungszeiten gebunden bin, erlauben die verschiedenen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Video und Co. jederzeit den Zugriff auf unzählige Filminhalte und Serien. Quasi unnötig zu erwähnen, dass das früher nicht so war. Ich sprach gerade schon von der kulturellen Bedeutung dieser Sammlung. Wie ist das denn damals so gewesen? Gab es da in jedem kleinen Ort auch ein eigenes Kino?
Nein, in jedem kleinen Ort gab es meistens kein Kino. Dafür gab es ja die Wanderkinos, die auch als erstes nach dem Krieg dann ausgestorben sind. Sagt man ja immer, das Fernsehen ist schuld. Ich sag mal auch, die Mobilisierung der Menschen ist schuld, sage ich mal meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, weil dann ist man lieber in die nächstgrößere Stadt gefahren, 10 Kilometer weiter, wo der Film dann 3 Wochen, 4 Wochen früher war, in einer besseren Qualität, anstatt dann irgendwie so lange zu warten und dann totale Laufstreifen und schlechte Tonqualität irgendwo in der Dorfkneipe dann so einen Film zu sehen. Also deswegen sind dann die Wanderkinos als erstes kaputt gegangen und dann ging das dann halt in den 60er, 70er Jahren auch langsam für die kleineren Kinos in den Kleinstädten teilweise leider auch mit dem Kinosterben los.
Und das hat sich bis heute ja auch leider durchgezogen, muss man sagen. Hier in Lünning ist es ja eigentlich ganz cool, dass wir hier noch ein kleines Kino haben. In Haselünne gibt es auch noch das Hasetor-Kino. Das sind ja eher so die Ausnahmen, würde ich mal behaupten. Oder wie nehmt ihr das wahr?
Ja, das ist so. Ja. Das ist nur ein Glücksfall, dass es so etwas gibt. Ne? Wenn man das alles nur wirtschaftlich betrachtet, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Gerade auch das Hase-Kino in Haselünne, da haben wir übrigens auch ein Projektor her. Fällt mir gerade ein.
Interessant.
Und zwar den alten analogen Projektor, weil mittlerweile dort auch natürlich moderne Technik eingezogen ist.
Ja, analoge Filme gibt es zwar mittlerweile schon wieder, aber halt sehr begrenzt. Und ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, was es mittlerweile wieder an analogen Filmen gibt. Weil ich glaube, seit 2013 ist offiziell die Kinotechnik auf digital umgestiegen.
Wie war das denn damals für die Menschen hier? Also Herr Dummelmann hatte ein Kino im Keller. Ich denke mal, das war eher die Ausnahme.
Oh ja.
Sind die Leute denn regelmäßig ins Kino gegangen? War das was Alltägliches? Wisst ihr das?
Damals war das noch durchaus was Normales und mein Vater hat sich darauf wirklich eine Freude draus gemacht, seine Arbeitskollegen, Freunde regelmäßig dann einzuladen zu sich zu Hause. Und dann gab es ein kleines Filmchen, irgendwie so eine ausgemusterte Dings, natürlich alles im geschlossenen Rahmen wegen den Rechten natürlich, sonst darf man es ja nicht machen und Geld verdienen durfte man damit nicht. Und wenn er eine Führung machte für interessierte Leute, weil es sprach sich ja auch so ein bisschen rum, dass mein Vater mit sowas was zu tun hatte, dann hat er gesagt, ihr könnt gerne kommen. Und da ist meine Kohlekasse. Da hat er so einen alt ausgemusterten Kohlekasten für die alten Brennstäbe, für die Maschinen genommen. Und da könnt ihr dann eine freiwillige Spende reinlegen. Und das wäre schön, wenn die Spende den Betrag erreichen würde. Mhm. Und das hat auch meistens sehr gut funktioniert.
Ah, alles klar.
Ja, gut. Er war ja auch eben, wie gesagt, Freak. Und es erzählt ja auch die Geschichte, die Frau Willen, die das Lilo betreibt. Wenn sie ein Problem mit ihrem Projektor hatte, dann hat sich kein Techniker angerufen, sondern den Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und der ist auch gekommen und hat dann das repariert. Und da ist ja auch diese Freundschaft hergekommen. Und da gibt es noch eine weitere besondere Episode. Der Rudi Carrell hatte ja die Sendung Lass dich überraschen. Vielleicht erinnert man sich daran noch. Und da hat er ja mal so Leute, die ein besonderes Hobby hatten, vorgestellt. Und da hat er auch Herrn Dr. Dohlmann vorgestellt mit Lass dich überraschen. Da haben wir auch noch diese Sendung haben wir aufgezeichnet. Die zeigen wir hier auch, wenn wir unsere Führung machen. Und da wird eben einmal so dargestellt, wie er diese Filme im Keller, im KKK vorführte. Und er hat das Privileg bekommen,
Der falsche Spiel mit Roger Rabbit, Uraufführung.
Uraufführung.
Ja, deutsche Uraufführung.
Und aus der Zeit stammte wohl noch das Recht von der Frau Willen, Uraufführung hier im Lilo zu zeigen.
Ja, weil der Chef von den Warner Brothers, der Werner Becker, der brauchte irgendwelche Geschirrsachen, weil die hatten die irgendwie vergessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt war ich auch noch kleiner. Und da ist er zum Kino gegangen, weil er hat ja auf seine Liste geguckt, wir haben hier ein Kino und dann sich da was ausgebaut. Und das hat ihm dann so gut gefallen, dass sie hier jetzt dann auch die Uraufführungsrechte bekommen hatten.
Wow.
Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. So wurde mir das von meiner Mutter mal erzählt.
Ja, aber so wie das erzählt. Und Fakt ist, dass Frau Willen dies Recht hat. Nach wie vor. Und das kommt aus dieser Zeit.
Das war 1988 übrigens.
Ja. Und noch eine Geschichte war ja, dass zum Filmvorführen gehören ja immer zwei. Einmal der Filmvorführer und den Kinoerzähler. Und überlegt, der Kinoerzähler ist derjenige, der im Publikum oder nahe beim Publikum steht und den Film erklärt und die Situation um den Film und das, was da passiert. Und über diesen Kinoerzähler ist ein Film gedreht worden. Und zwar über diesen sozialen Umbruch um 1933. Da kam der Tonfilm auf und der Tonfilm war natürlich das Kontrapunkt zum Kinoerzähler. Da braucht man die nicht mehr. Und die Kinoerzähler waren damals ganz wichtig. Die machten das auch im Rahmen von Orchestern und dergleichen. Und so war das ein soziales Thema. Und dieses Thema wurde in diesem Film bearbeitet. Und für uns ist deswegen wichtig, weil ein Projektor aus der Sammlung Dobelmann eine Rolle in diesem Film mitspielte. Und diesen Projektor haben wir unten bei der Tür stehen. Und er hat in dem Film Der Kinoerzähler eine Rolle gespielt. So bekannt war eben auch Dr. Dobelmann auch in dieser Szene. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Nicht, dass der Regisseur auf die Idee kam, ihn zu fragen, kannst du uns nicht mal ein Projekt zur Verfügung stellen?
Ja, er hatte ja auch Kontakte mit dem größten deutschen Museum hier in Berlin damals. Der ist ja auch schon leider verstorben, der Besitzer damals. Ich weiß nicht mal den Namen, weil das hat mich damals als Jugendlicher nicht interessiert. Ich weiß nur, dass er damals sehr gute Kontakte hatte. Und so sind wir dann auch teilweise mit Maschinen ausgetauscht. Bei meinem Vater ging es nicht nur um die grobe Masse. Ihm war wichtig, dass die Maschinen lauffähig sind. Die durften kleine optische Macken haben. Das war nicht ganz so schlimm. Die hat er meistens mehr oder weniger provisorisch und auch manchmal auch besser hingekriegt zu flicken. Aber die mussten technisch in Ordnung sein und die mussten historisch irgendwelche interessanten Geräte sein. Und wenn er was doppelt und dreifach hatte, dann hat er das auch gerne getauscht. Und so sind wir dann auch mit diesen Kontakten dann auch zu einem Mechau-Projektor gekommen, was natürlich was ganz Besonderes ist. Was gibt es nur noch eine Handvoll von diesen Geräten? Der wurde ja gerade schon einmal kurz angesprochen.
Und der Mechau-Projektor ist das Gegenstück zu dem Malteser-Kreuz-Projektor. Normalerweise braucht der Film wird transpariert über ein Getriebe, das mit dem Malteserkreuz gesteuert wird. Das heißt, damit das ruckartig immer die Bilder vor das Bildfenster kommen. Und der Mechau-Projektor ist genau das Gegenstück, der braucht das nicht. Und darum ist das eine besondere Konstruktion. Das muss man sich mal an, das kann man so schlecht erklären.
Ja, jetzt. Das Gerät arbeitet mit Spiegeln an und im laufenden Film. Die spiegeln das Bild im Prinzip und entsteht optisch eine Täuschung, dass das Bild kurzfristig steht. Und dieses Gerät, das war damals das einzige, was ohne eine Blende auskam. Und diese Blende hat ja dieses Flimmern verursacht, was man damals so sagte. Und deswegen hatte man sehr große Hoffnung in diesem Mechau-Projektor. Aber der aufkommende Tonfilm und die erhöhte Bildgeschwindigkeit von 18 auf 24 Bilder hat das Ganze dann technisch so überholen lassen, dass es nicht mehr sich nicht getragen hat.
Mal so. Ich komme immer noch nicht über den Kinoerzähler hinweg. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich dachte, ja, die Leute hätten halt damals einen Film geguckt.
Nein, die haben der Kinoerzähler war eine richtig tüchtige, also wichtige Funktion. Und man spricht ja auch von Kinopalästen und von Kinotheater. Nicht? Man hat ja sich an die großen Theater orientiert. Und das waren teilweise nur Theater mit Orchester. Da waren ja ganze Orchester, die Filmmusik machen.
In
den großen Städten. Und dann eben den Kinoerzähler. Das ist schon so gewesen. Und vielleicht kann man da auch, weil wir auch da ein Objekt haben, die Kinobesitzer versuchten natürlich auch die Kosten für diese Geschichten zu reduzieren. Und natürlich ein Orchester oder auch ein Künstler war natürlich auch nicht der preiswerteste. Und so ist man auch auf technische Geräte umgestiegen, zum Beispiel auf die Pianola. Die Pianola ist ja so ein Vorstehgerät vor einem Klavier und da kann ja nur durch Treten kann man über solche
Papierrollen,
Lochrollen, kann man dann ja eine Musik machen. Auch so ein Gerät haben wir hier, eine Pianola von 1920. Das hat auch Herr Dr. Dohlmann schon seinerzeit gesammelt. Da können wir zeigen, wie solche Musik gemacht worden ist. Ja, das Spektrum ist also sehr breit und das ist auch interessant, ja.
Ja, es ging eben im Großen und Ganzen alles, was zur Projektionstechnik, also was im Kino so war, das hat er alles gesammelt. Selbst die Notstrombeleuchtung hat er gesammelt und sowas alles. All solche Sachen, also was mit Film und sowas eigentlich nichts zu tun hat.
Ich merke schon. Womit wir ja wieder bei der Sammlung wären. Ich bin immer noch beeindruckt, wie viel Kinogeschichte da zusammengekommen ist. Und auch wenn ich mich jetzt per se nicht unbedingt für Technik interessiere, Kinotechnik ist faszinierend. Da schwingt eben noch so der Glanz von damals mit. Also, ein bisschen wollen wir noch hören über die Sammlung in Löningen. Andreas, du sagtest gerade, als Jugendlicher warst du noch nicht so interessiert am Hobby deines Vaters. Wann hat es denn bei dir angefangen, dass du das auch interessant fandest?
Also stimmt teilweise. Also was mich natürlich fasziniert hat, dass wir ein eigenes Kino im Keller hatten. Wer hat dann als Jugendlicher ein eigenes Kino? Ich weiß gar nicht, mit was man das heute vergleichen kann. Das kann ich gar nicht sagen. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch lernen, wie man die Filme einlegt und so weiter und so fort. Aber ich bin technisch natürlich immer interessiert gewesen. Aber mir war es eben eine andere Richtung, Fahrzeugsachen und so. Das war so mein Metier. Und dann irgendwann, als dann die Sammlung dann verkauft wurde, weil wir halt auch eine der größten Sammlungen, glaube ich, in Deutschland haben, dachte ich würde mit dieser Sammlung nie wieder was zu tun haben eigentlich. Und dann wurde ich irgendwann mal angesprochen, ob ich mich mal angucken könnte, das ganze Gerät. Und dann wurde ich hier wieder so nach und nach wieder eingebunden und dann habe gesagt, okay, dann kümmere ich mich da eben drum. Und dann ist das so, weil ich wusste ja, wie es funktioniert, weil ich mich technisch halt immer interessiert hatte. Aber die Sammlung halt nicht, das war nicht so mein Schwerpunkt. Dann ist das jetzt ein bisschen mehr zu meinem Schwerpunkt jetzt geworden.
Wie viele Geräte habt ihr denn in eurer Sammlung?
Oh, ich weiß 1988, wenn man den Rudi Carrell ständig sieht, da hatten wir 24 Großgeräte, also da war es noch überschaubar und ich meine, dass wir irgendwas um die 100 Großgeräte jetzt
heute,
haben.
Heute, ja. Mit Sicherheit.
Mindestens.
Ich sage ja immer 90, wenn ich hier gefragt werde. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin noch nie angefangen, das im genauen nachzuzählen. Man kann das auch aus sich, wir haben hier Fotos an der Wand hängen, da kann man sehen, was da für eine Vielzahl an Einzelstücken gesammelt worden ist. Nicht? Wir haben richtig mittlerweile ein Lager mit einem Inventarverzeichnis, in dem alle diese Sachen aufbewahrt werden. Und das ist enorm, ist das. Das ist unglaublich.
Es braucht leider sehr viel Platz, die Sammlung. Das ist einer der großen negativen Seiten dieser Sammlung.
Bei den großen Geräten. Wisst ihr ungefähr, wie schwer die sind? Kann man das schätzen?
So eine Wandermaschine wiegt so um die gute 100 Kilo und die schwerste in der Sammlung, die wiegt glatte 500 Kilo, die schwerste in der Sammlung. Ja, genau, die braune.
Da sehen sie auch noch aus, die Geräte. Sehr
schwere Briefbeschwerer.
Ja, und dazu können wir sagen, als wir uns hier eingezogen sind, haben wir alle Decken, haben so Stöcke drunter, also so Stützen im Keller. Im Keller, weil wir Sorgen hatten, dass die Decke es nicht trägt.
Und dann schön verkleidet.
Also hier wird nicht regelmäßig umgeräumt.
Also nein. ich weiß auch, wenn wir damals eine Abenteuer, die ich damals erlebt hatte, wir haben eine Maschine abgeholt. Wir haben zwar keine Maschine getragen, wir haben einen großen Lautsprecher getragen. Und die Kinos, die sind ja teilweise schon seit Jahrzehnten stillgelegt dann gewesen. Und da sind wir dann mal eben so 3 Meter abwärts mit der ganzen Bühne gesackt, weil der ganze Holzboom da schon drin war. Also solche Sachen hat man dann auch erlebt. Ja.
Ja, ein richtiges Abenteuer, offensichtlich.
Ja. Ja, und heute ist der Verein, kann man sagen, mit 40 Leuten, mit 40 Vereinsmitgliedern. Da sind ein Teil davon beteiligt sich durch finanzielle Art und ein anderer Teil als aktiver Vereinsmitglied. Aktiver Vereinsmitglied bedeutet, wir treffen uns regelmäßig und machen so die Dienstpläne. Sprich Dienstpläne als Öffnungszeiten sicherstellen und natürlich auch sicherstellen Führungen. Und das funktioniert auf diese Art und Weise. Das ist natürlich alles ehrenamtlich und freiwillig und ja, ohne Entgelt.
Ihr sagtet schon, gemeinnütziger Verein, das heißt, dann die Finanzierung läuft ausschließlich über Spenden?
Ja,
oder?
Ja, nur über Spenden. Nein, nein. Und wir kriegen natürlich auch Geld für Führung und dergleichen. Das ist klar,
wir kriegen
eine Gebühr und auch wir nehmen auch Eintritt. Was wir hier erklären können, nun mal auch so, wenn das Leute sind, die auch ihr Allgemeinwissen vielleicht auch etwas verbreitern wollen, ist, wie Bilder laufen lernen. Das ist ja eine Geschichte, die man sich vorstellen muss. Jeder weiß, es gibt eine Reihe von Bildern, die hintereinander sind, aber deswegen sieht man ja noch kein Bild auf dem, was läuft.
Nein.
Und das können wir hier schön erklären und können wir auch an den Objekten und da auch zeigen, wie das läuft. Dieser stroboskopische Effekt, der stattfindet, dass das eigentlich nur eine Leistung des Gehirns ist und nicht eine Leistung der Bilder.
Das muss ich mir dann so vorstellen wie so ein Daumenkino? Oder wie ist
absolut
das
richtig.
Also in etwa.
Wenn die Bilderfolge in eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, dann macht das Gehirn aus vielen Bildern ein Bild, auf dem eine Bewegung stattfindet. Und das Ganze nennt sich der Nachbildeffekt oder stroboskopische Effekt.
Interessant. Und die Geräte laufen alle, wie ihr gerade schon sagtet, mit den gleichen Filmen, aber alle mit unterschiedlichen Projektionsmechaniken.
Formaten. Und vom,
Eigentlich arbeiten wir nur mit einem Film. Nicht? Wir haben hier, kann man da sehen, haben wir das kleine Kellerkino, haben wir ausgebaut und hier übernommen und hier wieder aufgebaut. Und dort zeigen wir die Filme. Also nicht in einer Vielzahl, sondern nur so Wochenschauen, von denen wir auch das Recht haben, sie zu zeigen. Nicht? Wir haben uns so bemüht, um die Rechte dafür zu bekommen. Und das haben wir auch. Und die können wir dann zeigen. Das ist ein Teil der gesamten Führung.
Ah, okay. Wie wertvoll ist denn die Sammlung der ganzen Kameras? Kann man das sagen?
Ja, da sage ich ja immer, eigentlich, wenn man, das kommt an, wie man das betrachtet. Wenn man sich die einzelnen Projekte betrachtet, Andreas, dann würde ich sagen, ist das alles eigentlich Schrott wert. Nicht?
Ja, ein bisschen mehr mittlerweile schon wieder. Aber es sind keine Kameras, es sind Projektoren. Da muss ich leider einmal kurz als Techniker
Wert hat nur etwas, wo es Nachfrage gibt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich für so ein Gerät interessiert. Das Wertvolle an der Geschichte ist halt die Sammlung. Deswegen habe ich gesagt, die Gesamtheit der Sammlung. Nicht? Dass diese Idee, die dahinter steckt, innerhalb von 100 Jahren hat man aus dem Nichts etwas technisch aufgebaut. Da muss man sich überlegen, man musste alles neu erfinden. Das Getriebe muss man neu erfinden, man musste Licht neu erfinden, das gab es nicht. Man musste den Ton, Magneton, nachher war es ja das Lichttonverfahren, das musste erfinden, das waren nur 100 Jahre. Und heute braucht kein Mensch das Zeug mehr. Ist alles weg. Heute hat man andere Verfahren, heute macht man alles digital. Und das ist so die Botschaft, die man mitnimmt, wie vergänglich doch ja, die Zeit ist. Ich sage das mal so aus. Es ist schon phänomenal. Und nur 100 Jahre, 100 Jahre kann man heute ja sagen, zwei Menschen leben. Mehr ist das ja gar nicht.
Und in der heutigen Zeit geht die Geschwindigkeit noch schneller voran, habe ich das Gefühl.
Ja, das kommt auch dazu. Aber das ist die Botschaft. Nicht? Das ist so die Botschaft von so einer Sammlung. Und das ist ja auch der Wert. Aber einen konkreten Wert hat unser Märchenprojekt. Da hast du ja erzählt, da gibt es konkrete Nachfrage, dass auch Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen.
Habt ihr denn einen Lieblingsfilm, den ihr gerne, besonders gerne seht?
Also ich persönlich gucke mir den Film, das ist eine Wochenschau von 1954, Entschuldigung, oder umgekehrt. Jedenfalls aus dieser Zeit. Und wenn man den Film sieht, dann glaubt man ihn, der würde in die heutige Zeit passen. Mit dem ganzen Thema, mit Ukraine, mit diesen ganzen Kriegsgeschichten.
Jahresrückblick.
Ja, das ist so ein Jahresrückblick. Ne? Zwar ist das Spiel der Adenauer und diese Leute alle noch eine Rolle, aber man hat das Gefühl, die Welt hat sich nicht verändert, sondern damals ist schon genauso gezeigt worden.
Und Andreas, bei dir?
Also einen wirklichen Lieblingsfilm gibt es nicht. Vor allem, wenn man die Filme hier, wir haben ja nur noch eine Handvoll, wir haben ja eine ganz kleine Auswahl, die wir zeigen können. Und wenn man das dann sieht, dann kennt man die auswendig. Für mich ist das nur noch eine Formalitäten der Arbeitsabläufe, die ich da mache, mehr ist das nicht. Und dann hätte er sich darum kümmern, dass der Film halt heile wieder zurückkommt. Und Lieblingsfilme, da müsste man ein paar andere aus dem Lager rausholen. Also so ein paar alte Dick- und Doof-Filme, die wir hier aber so, die kann niemals die Rechte für kriegen würden und so, die finde ich dann viel interessanter oder irgendwelche Dokumentarfilme. Und natürlich ganz wichtig, einer von den ersten Filmen, die wir damals hatten, so diese Lehrfilme mochte ich damals gerne, die ich mit diesen 16mm Projektoren zum Beispiel, ich weiß, einer der ersten Filme, den hatten, das war Im Stahlwerk zum Beispiel, so ein Dokumentationsfilm. Noch in Schwarz-Weiß und alles. Aber das fand ich damals immer klasse und toll. Aber ich, wie gesagt, technisch.
Kennt ihr denn Filme oder Filmemacher hier aus der Region, die vielleicht sogar auch aus dem Hasetal kommen?
Nein. Filmemacher in dem Sinne, dass sie Kinofilme produzieren? Nein.
Höchstens auf privater Ebene. Wir haben immer okay. So eine Super 8-Serie immer gehabt, die ich von einer Super 8-Freundschaft aus den 80er, 90er Jahren mal sowas. Aber das ist nichts Professionelles.
Ach schade, ich hätte mir gewünscht, einen Film hier aus dem Hasetal zu sehen oder zumindest einen Film eines heimlichen Filmkünstlers hier aus dem Hasetal. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Kinofilm und hoffe mal ganz naiv darauf, dass ich in 2-3 Jahren eine Doku auf Netflix sehen werde, die Sammlung des Dr. Heinz Dobelmann, ein guter Arzt, ein begeisterter Sammler.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de